Hat jeder ein Blatt? Oder drei, besser gesagt? Sehr gut. Dann würde ich sagen, starten wir. Wir werden heute Abend eben, das war ja der Wunsch, ein bisschen in die Geschichte Israels blicken und in die Frage stellen, was hat es eigentlich mit der Situation mit den Palästinensern auf sich? Was sagt eigentlich die Bibel zu dem Ganzen? Ich habe da ein bisschen was vorbereitet, wenn wir das heute Abend machen wollen. Wichtig ist, dass wir in dem Ganzen einen kleinen Blick erstmal in die Geschichte werfen. Dann können wir auch verstehen, was hier eigentlich passiert und warum und wohin das Ganze gehen wird. Denn die Bibel gibt uns am Ende doch einiges auch an spannenden Informationen dazu mit. Na, ich habe euch deswegen auch mal diesen Ausdruck vorbereitet. Wir werden nicht jedes Detail auf diesem Blättle betrachten können. Dafür fehlt uns heute Abend die Zeit. Da bräuchten wir ein bisschen mehr. Na, aber ich möchte so ein bisschen mit euch mal durch diese Geschichte Israels gehen. Das Erste, und das ist auch der erste Punkt auf dem Blatt, ist so eine kleine Begriffserklärung. Na, wenn wir über Palästinenser reden, dann reden wir über Palästina. Und das ist natürlich erstmal ganz wichtig, dass man mal kurz sich vor Augen hält, was bedeutet eigentlich Palästina? Ich habe euch das auf dieses Blatt geschrieben. Na, Palästina bedeutet, wenn ich es wörtlich übersetze, Land der Philister. Das ist der Name Palästina, da kommt er her. Und wir werden auch gleich sehen oder später sehen, dass es zwischen den Palästinensern und den Philistern tatsächlich einen Zusammenhang gibt. Ne? Denn die Palästinenser heute wohnen, gerade die im Gazastreifen, genau auf dem Gebiet, das ursprünglich den Philistern gehörte. Ne? Das sind also gedanklich sozusagen die Nachkommen der Philister. Na, nicht in einer Abstammungslinie, das nicht, aber sie haben das Erbe sozusagen, auch das geistige Erbe der Philister angetreten. Wenn also die Bibel von den Philistern redet und von den Prophetien über das Philisterland werden wir sehen, dann gibt es da auch unerfüllte Prophetien und die betreffen natürlich dann nicht nur die Philister als Volk, diese von damals, denn die gibt es nicht mehr, sondern die Palästinenser, die genau dieses Gebiet bewohnen und genau das weiter fortsetzen, was die Philister begonnen haben. Und das sehen wir auch in den anderen umliegenden arabischen Staaten. Ja, das ist ganz interessant. Wenn wir zum Beispiel in die Bibel hineinschauen, dann finden wir beispielsweise Prophetien über Ammon oder über Moab oder über Edom. Und diese Länder gibt es ja lange nicht mehr, aber da finden wir viele Prophetien, die nie erfüllt worden sind. Wo liegt denn beispielsweise Ammon heute? Das ist der Norden Jordaniens. Ja, und das ist ganz interessant, die Hauptstadt Jordaniens heißt wie? Also in den Nahen Osten schauen beispielsweise, gell? Ammon, gibt es viele Prophetien, die sind nie erfüllt worden über die Ammoniter, ne? Über das Volk Ammon. Wo liegt das? Haben wir gesehen, im Norden Jordaniens. Und wie heißt die Hauptstadt von Jordanien? Amman, danke Anita. Gell? Die Hauptstadt Jordaniens ist Amman. Das kommt von dem Namen Ammon. Ne? Moab beispielsweise ist genau der mittlere Bereich Jordaniens, ne? Und Edom ist der südliche Bereich Jordaniens. Kann man genau auf der Landkarte nachvollziehen. Das heißt, wenn es unerfüllte Prophetien über Edom gibt, wer ist dann damit gemeint? Wer wohnt in dem Gebiet heute? Die Jordanier. Wenn es unerfüllte Prophetien über Moab gibt, wer ist damit gemeint? Wer wohnt in dem Gebiet? Die Jordanier. Und so kann man die biblischen Gebiete von damals auch heute wieder zuordnen. Das ist ganz interessant. Wir werden sehen, dass es da hoch spannende Prophetien gibt im Zusammenhang mit Israel. Wir werden heute Abend auch sehen, bei diesem Gang durch Israels Geschichte, na, werden wir auch sehen, dass eine Fülle von erfüllten Prophetien ist, auch in der Neuzeit, das ist so spannend. Wir werden nur einen kleinen Ausschnitt daraus betrachten können. Na, da gibt es ein Buch vom Roger Libby über 175 mehr als 175 erfüllte Prophetien in der Endzeit. Da ist eine ganze Auflistung von Prophetien drin. Das ist sehr spannend, auch mal zum Lesen. Da ist eine ganze Auflistung von Prophetien drin, die sich alle rund um Israel auch erfüllt haben. Ne? In der aktuellen Zeit. Und man selber wird beim Bibellesen, wenn man aufmerksam ist, auf genau diese Dinge stoßen. Also, Palästina heißt genau genommen Land der Philister. Gell? Ich habe dann draufgeschrieben, hier noch, wenn ihr mal auf euren Blatt schaut, ne? Hadrian 132 nach Christus, das war damals der Kaiser, ne? Und der war so wütend über die Juden und über diesen Aufstand der Juden, den sie dann auch in der Folge durchgeführt haben, dass er eben diesen Namen Israel auslöschen wollte und in der Folge eben diesen Landstrich Palästina nannte, Land der Philister. Gell? Ich habe dann einen zweiten Punkt noch aufgeschrieben, nämlich 135 nach Christus, auch das ist ganz wichtig. 135 nach Christus hat derselbe Kaiser, na, aus dem Gebiet, das, oder aus der Stadt, die Jerusalem heißt, die Stadt Aelia Capitolina gemacht, oder? Und Kapitolium, das war das Heiligtum für den Jupiter. Das heißt, er hat Jerusalem dem Jupiter geweiht. Ja, und hat eine heidnische Stadt draus gemacht und hat dann für ungefähr 200 Jahre eine Sperrzone rund um Jerusalem eingeführt, in die kein Jude mehr eintreten durfte. Ja, also das ist ganz interessant, das auch zu wissen. Das heißt, dort, wo das Heiligtum des lebendigen Gottes stand dann plötzlich ein Heiligtum für den höchsten Gott der Römer, ja, für den Jupiter. Also, das zur Geschichte mal vorneweg, ein paar Begriffe, wir kommen da später dann noch drauf. Wenn wir jetzt mal in die Geschichte Israels einsteigen, dann fangen wir natürlich mal an mit dem Namen Israel. Wo kommt denn der Name Israel überhaupt her und was bedeutet er? Wo kommt der Name Israel her?
Aus Amerika?
Oh, aus Amerika. Nein, der kommt nicht aus Amerika tatsächlich.
Na? Von Jakob?
Der kommt von Jakob, oder?
Ja.
Na, ganz genau, oder? Der Jakob, der hieß ursprünglich ja nicht Israel, der hieß Jakob. Was heißt Jakob? Fersenhalter oder Betrüger.
Ja.
Der Fersenhalter, der Betrüger, oder? Genau. Und so einer war der Jakob, auch wenn man sein Leben studiert, der hat alles versucht, na, mit seiner Bauernschleue zu schaffen. Gell? Bis er dann dem lebendigen Gott begegnet ist, dort am Jabok. Und dann hat er gerungen mit dem lebendigen Gott in der Nacht, gell? Wissen wir noch. Na? Und am Schluss hängt er sich, das war an Jesus, na, der dort mit ihm ringt und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das heißt, er hat doch begriffen, mit meiner Bauernschleue, mit all meinen Tricks, komme ich in meinem Leben nicht weiter. Na? Ich brauche den Segen Gottes. Und dann hat Jesus ihn umgetauft. Na? Er hat gesagt, du hast mit Menschen und mit Gott gerungen und du hast gesiegt. Kräftemäßig hat er Jesus nicht besiegt. Was macht Jesus in diesem Kampf? Er langt dem Jakob an die Hüfte und die Hüfte ist kaputt daran. Na, und dann hängt sich der Jakob nur noch an ihn. Das heißt, Gott musste die Stärke des Jakob zerstören, gell, des Jakob, dass er begreift, ich brauche Gottes Stärke in meinem Leben. Und jetzt bekommt er einen neuen Namen. Und Gott nennt ihn Israel. Was heißt denn Israel? Draufgeschrieben auf das Blatt. Gott streitet oder Gott kämpft. Und das ist genau das Gegenteil vom Jakob, oder? Jakob war der Betrüger, der Fersenhalter, derjenige, der alles selber erkämpfen will. Und jetzt hat er gelernt, Gott muss für mich streiten, Gott muss für mich kämpfen. Gell? Da heißt es dann später, so schön im Jesaja auch, gell? Ich will für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Gell? Ganz genau. Also, das ist bei Israel Programm. Gott streitet, Gott kämpft. Ne? Da kommt der Name her. Und die Nachkommen Jakobs, die wurden dann in der Folge, na, über die Jahrhunderte zum Volk Israel. Gell? Das war dann dieses Volk, das von dem Jakob abstammt. Und dieses Volk Israel, das hat eine ganz besondere Stellung innerhalb der Völker dieser Welt. Wenn wir mal aufschlagen, verzeiht mir, ich habe hier kein 1. Mose und 2. Mose geschrieben. Das ist immer so müßig, wenn man da auf der Tastatur umeinander tippt. Also habe ich einfach die Standardabkürzungen genommen. Exodus ist 2. Mose. Wenn wir mal aufschlagen, 2. Mose 5, Vers 1 beispielsweise. Das ist nur mal ein Beispiel. Wir können hier nicht alle Stellen lesen, dürft ihr dann aber gern daheim machen. Darf jemand vorlesen? 2. Mose 5, Vers 1.
Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao. So spricht der Herr, der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste.
Was sagt Gott selber über Israel an dieser Stelle?
Mein Volk.
Mein Volk, oder? Das ist nicht irgendwas, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern das ist Gottes eigene Aussage. Dieses Israel, das ist mein Volk. Und jetzt können wir durchs Alte Testament gehen und ich habe hier nur zwei Stellen angeführt und wir werden viele Stellen finden, wo deutlich wird, Israel ist nicht nur irgendein Volk, sondern es ist Gottes Volk, oder? Wenn wir zum Beispiel die Stellen, die dann drunter anschauen würden, 2. Mose 19, 5 oder 5. Mose 26, Vers 18, da macht Gott sogar deutlich, dieses Volk ist nicht nur mein Volk, es ist mein Eigentum. Dieses Volk gehört mir, gell? Das heißt, aus der Menge der Völker hat Gott sich ein Volk herausgenommen als sein Volk. Warum hat er sich für Israel entschieden?
Weil Israel stark war.
Oh, weil Israel stark war, das ist eine gute Idee. War Israel so ein starkes Volk?
Es
war das kleinste der Völker, gell? Na? Das heißt, was wird an Israel besonders deutlich? Gottes Kraft, oder? Na, dann gehen wir ins Neue Testament und dann sagt er nicht das, was groß und mächtig und toll ist. Oder? Du darfst gerne den Tisch zu dir nehmen, Saskia, dann kannst du das vor dich hinlegen. Genau. Nicht das, was groß und mächtig ist, habe ich erwählt, sondern das, was klein ist, was unbedeutend ist in der Welt. Das habe ich für mich erwählt, spricht Gott. Ja? Und genau so ist es auch mit Israel. Weil so ein kleines, schwaches, störrisch, sagt er sogar. Gell? Und wenn man die Geschichte Israels liest, dann findet man sich manchmal selber wieder. Gell? Genauso störrisch sind wir manchmal auch. Ja? Na? Also, das ist Gottes Volk, es ist Gottes Eigentum. Und jetzt ist ganz interessant, wenn wir beispielsweise mal in Römer 12, in 1. Mose 12, Vers 2 schauen.
Kapitel 6. Und der Herr sprach zu Mose.
Das ist die falsche, das falsche Kapitel, Thorsten. 1. Mose 12, Vers 2, darf gerne wieder jemand vorlesen. Anni, genau. Will jemand vorlesen?
Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und sollst ein Segen sein.
Gut. Na, da sagt Gott dem Abraham mit Blick auf seine Nachkommen, auf das, ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen. Gell? Und wenn wir jetzt an anderer Stelle in der Bibel lesen, dann hat er damit nicht nur den Abraham gesegnet, sondern das ganze Volk. Denken wir nochmal an den Römerbrief, wo Paulus das aufzählt, was alles Israel bekommen hat. Gell? Das heißt, das ist Gottes Volk und es ist ein gesegnetes Volk. Und es ist nicht nur ein gesegnetes Volk, sondern wozu sind wir gesegnet, damit wir den Segen weitergeben. Ja, und das ist auch mit Israel so. Israel sollte wie ein Segensträger hinein in diese Welt sein, oder? Das heißt, Gott wollte sich verherrlichen an Israel und dadurch sollten die Leute außenrum, die Völker außenrum den lebendigen Gott erkennen. Na, und von sein, also zu ihm kommen, um auch von seinem Segen profitieren zu können. Ja, das war wie ein Ruf in diese Welt hinein. Ja, und noch etwas, was ganz spannend ist, wenn wir in Johannes 4 beispielsweise schauen. Und das ist die Fülle des Segens, die drückt sich dann darin aus, bei Johannes 4, Vers 22, gell? Da sagt der Herr Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen, das Heil kommt aus den Juden. Na? Das heißt, das ist der Gipfel des ganzen Segens, dass aus Israel derjenige kommt, der der Retter der Menschen ist. Ist das nicht wunderbar? Ja? Das heißt, darin gipfelt all der Segen in Jesus Christus. Und das ist natürlich ein Punkt, an dem sich viele Menschen schwer tun, oder? Dass das Heil aus den Juden kommt. Ich habe erst letztens, ich lese gerade ein Buch über, von dem Gericke, das war der evangelische Pastor, der die Nazis in den Nürnberger Prozess begleitet hat, die oberste Führungsriege, da gab es die Mehrheit derer haben den Dienst eines evangelischen und nicht eines katholischen Pastors in Anspruch genommen. Und es war ein gläubiger Mann. Ne? Und der berichtet jetzt in diesem Buch eben von den Gesprächen und von den Begegnungen mit diesen Leuten. Sehr spannend. Und ja, da war zum Beispiel ein Julius Streicher, der war ja Herausgeber dieser Hetzzeitschriften. Gell? Und der hat auch noch bis zum Schluss daran festgehalten, hat gesagt, dass da ein Jude die Welt retten soll, das ist nur jüdische Propaganda. Ja? Aber die Bibel macht es ganz klar. Das Heil kommt aus den Juden. Und entweder nehme ich Jesus an, oder ich gehe verloren. Entweder ich nehme den Messias, den Gott ausgesucht hat und den er über das jüdische Volk in diese Welt gebracht hat, oder ich gehe verloren. Ja? Also da drin gipfelt all der Segen. Aber die Folge, ja, wenn das Gottes Volk ist, jetzt dürfen wir mal aufschlagen, Sacharja 2, Vers 8, was bedeutet das in der Folge? Wenn Israel Gottes Volk ist, wenn es sein Eigentum ist, wenn es dieses gesegnete Volk ist, dürfen wir mal aufschlagen, dann hat das natürlich auch eine Bedeutung, wenn sich jemand gegen dieses Volk stellt. Wenn wir mal Sacharja 2, Vers 8, das ist das vorletzte Buch im Alten Testament, darf gerne wieder jemand vorlesen. Oh, halt, warte mal. Bei manchen ist es der Vers 12, das kommt auf die Verszählung drauf an. Lies mal vor den Vers 8, Thorsten. Und
er sprach zu ihm, lauf, rede zu diesem Jüngling und sprich als offene Stadt für Jerusalem bewohnt.
Ja, genau, du musst den Vers 12 lesen bei dir. Okay. Deswegen steht die 12 in Klammern dahinter.
Denn so spricht der Herr, der Herrscher, nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet sein Auge auf den anderen.
Gell, das Sein bezieht sich auf den Herrn. Das heißt, wer Israel antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Dani, lässt du dir gerne ins Auge fassen?
Ah, ungern.
Ungern, oder? Na? Das ist nicht so toll, wenn man sich ins Auge fassen lässt. Na? Verstehen wir? Da kann man sich vorstellen, Israel bedeutet so viel. Das heißt, wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an. Ja? Das ist gewaltig. Wer sich gegen Israel stellt, stellt sich gegen den lebendigen Gott. Und wir erinnern uns, was er dem Abraham vorausgesagt hat, wer dich segnet, der wird gesegnet. Aber wer dir flucht,
der wird verflucht.
Sehr gut, der wird verflucht, ganz genau. Gell? Na, und Fluch bedeutet bei Gott einfach, das ist nicht irgendwas Magisches, nicht eine Voodoo-Puppe, in der lauter Nadeln reingesteckt werden, na, sondern Fluch bedeutet Gottes Zorn, Gottes Gericht. Gell? Das heißt, wer sich gegen Israel stellt, der wird von Gott gerichtet werden. Der stellt sich gegen den lebendigen Gott selbst. Die Hure Rahab, gell, die begreift es, oder? Wenn wir daran denken, als die Israeliten kommen, oder? Und die Hure Rahab sich in, die Kundschafter bei der Hure Rahab im Haus verstecken, gell? Die hat es begriffen. Die sagt es ihnen, dass die Männer in Jericho wissen, dass der lebendige Gott mit Israel ist. Und sie hat begriffen, da kann ich nicht dagegen kämpfen. Da kann ich nur noch mich ergeben. Aber die anderen werden alle umkommen. Und so ist es auch mit Israel. Das ist so ein Faden, der sich durch die Geschichte zieht und der am Ende auch vollendet werden wird, werden wir sehen. Dass dort, wo sich die Völker gegen Israel stellen, das ihren eigenen Untergang bedeuten wird. Gut, wenn wir weitergehen durch die Bibel, na, ich habe jetzt hier den Punkt aufgeschrieben, den werden wir jetzt nicht anschauen, die Stellen, dann hat Gott natürlich dem Abraham nicht nur Nachkommen und ein Volk verheißen, sondern diesem Volk auch ein Land zugeteilt. Und auch da gibt die Bibel uns die Grenzen vor. Und wenn wir die mit dem heutigen Israel vergleichen, dann sind die Grenzen dessen, was Gott ihnen als Land verheißen hat, deutlich größer wie das, was heute die UNO und die Völkergemeinschaft damit den Israeliten überhaupt zugesteht. Und wenn wir in das Hesekiel-Buch schauen, ich habe die Stelle hier angegeben für die, die es dann nachlesen wollen, hier ist Hesekiel 48 kann man das nachlesen, dann sehen wir auch, wie Israel am Ende, wenn Jesus wiederkommt im tausendjährigen Reich, auch zu dieser ganzen Größe kommen wird, die Gott seinem Volk verheißen hat. Man kann das sich mal anhand der Bibel ausmalen in etwa, das geht vom Bach Ägypten, das ist so ein Wadi auf der Sinai-Halbinsel, bis hinauf, nördlich sogar noch von Damaskus würde das Reich Israel eigentlich reichen. Die Westgrenze wäre der Jordan in etwa und über dem Jordan, über dem See Genezareth macht so eine Ausbeulung nach Osten und dann bis so 50 Kilometer in etwa nördlich von Damaskus. So groß wäre Israel eigentlich. Heute ist es bedeutend klein. Das ist das Land, das Gott.
Früher ist Israel größer.
Bitte?
Früher
war es mal größer, wo der David zum Beispiel regiert hat. Gell? Da war es ganz groß. Da hat es seine größte Ausdehnung gehabt. Gell? Na? Also, wenn wir dann in die Geschichte schauen, Israels, dieses Land hat es ja mal erobert. Na, ich habe hier reingeschrieben, 1606 vor Christus. Man kann das anhand der biblischen Chronologie exakt nachvollziehen. Da kam es zum Auszug aus Ägypten und dann eben zum Einzug in das Land Kanaan in der Folge. Ja? Und dann erleben wir, wenn wir durch die Bibel gehen, eine sehr bewegte Geschichte. Wir haben die Zeit der Richter, wir haben die Zeit der Könige, dann kam die Zeit, wurde das Reich geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Das Nordreich ging dann 721 vor Christus unter, als die Assyrer es vernichtet haben. Was aber ganz wichtig ist, die 10 Stämme im Nordreich, sind die damit verschwunden? Nein. Aus 2 Gründen. Gell? Wenn wir nämlich die Bibel aufmerksam lesen, dann gibt es zum Beispiel in 2. Chronik 15 eine Stelle, wo steht, dass viele aus dem Nordreich in das Südreich übergelaufen sind. Das heißt, die haben sich dann an das Südreich gehalten. Ne? Schon früher. Ne? Und das gibt es 2 solcher Stellen oder 3 in der Bibel, wo das beschrieben wird. Das heißt, im Südreich finden wir auch Überreste der 10 Stämme. Und das Zweite ist, auch in der Zerstreuung dieser Völker in die Welt, Gott weiß genau, wo seine Stämme sind. Na? Und wir werden danach noch drauf kommen, dass er ja versprochen hat, sie nach Hause zu führen. Und auch da finden wir ganz viele erfüllte Prophetien. Gell? Also 721 haben die Assyrer das Nordreich zerstört und dann ungefähr 130 Jahre später kam es dann zur Vertreibung des Südreiches durch die Babylonier. Ich habe hier geschrieben, es waren 4 Wellen der Wegführung. Das können wir anhand der biblischen Angaben auch rekonstruieren. Der schwerste Schlag für das Südreich war 586 vor Christus. 586 vor Christus wurde auch der Tempel in Jerusalem zerstört. Aber die letzte Wegführung fand nochmal 4 Jahre später statt, 582 vor Christus. Genau. Dann erleben wir, wenn wir durch die Bibel durchschauen, auch wieder diese Rückführung, 537, auch das kann man sehr schön anhand der biblischen Zeitangaben rekonstruieren, wurde der Altar auf dem Tempelberg wieder eingeweiht. Und auch dann ging es natürlich sehr bewegt weiter. Die Juden waren ab dort nie mehr ganz ein vollständig freies Volk. Gell? Na, wir haben die Babylonier, die sie beherrscht hatten. Nach den Babyloniern kamen die Perser, dann kamen... Wer hat die Perser besiegt? 333 bei Issos großer Keilerei? Nein? Alexander der Große, ne? Und nachdem Alexander der Große starb, gell, zerbrach, wie von der, auch in der Bibel schon beschrieben, sein Reich in 4 Diadochenreiche, gell? Und 2 davon haben sich dann immer wieder auch um das Land Israel gekämpft, ne? und gestritten. Das könnte man dann sehr schön in Daniel Kapitel 11 nachlesen. Na, wenn man das, kann man sich mal jemand die Mühe machen. Daniel Kapitel 11, die Verse 1 bis 34. Und allein in diesen 34 Versen finden wir ungefähr 150 erfüllte Prophetien aus dieser Zeit der Makkabäeraufstände und Diadochenreiche, ne? Und dieser Kämpfe, die dann stattgefunden haben. Also das ist ganz, und das ist so minutiös und exakt beschrieben, die verschiedenen Kämpfe und Feldzüge, dass natürlich die bibelkritischen Theologen hergegangen sind und gesagt haben, dieses Buch Daniel muss später geschrieben worden sein. Ja, weil das so exakt beschrieben ist. Spannend ist, dass es angeblich es gibt da Schriftstücke drüber, ich habe das selber noch nie nachgeprüft, eine Begegnung Alexanders des Großen gab, als er nach Jerusalem kam, mit dem dortigen Hohenpriester und er ihm in der Schriftrolle des Buches Daniel schon gezeigt hat, das von ihm geschrieben stand. Ja? Also, wir wissen, dass es vorher geschrieben war. 150 erfüllte Prophetien, nur in diesem einen Abschnitt allein. Ganz gewaltig. Na, aber wir sehen, das war eine sehr bewegte Zeit. Die Juden konnten sich dann, ich habe hier Antiochus Epiphanes erwähnt, ne, den deswegen, das war der schlimmste dieser Diadochenherrscher, ne, der war eigentlich König von Syrien, hatte Israel auch erobert, und das war ein besonders grausamer, der hat dann auch den Tempel entweiht, hat Schweine im Tempel opfern lassen und hat Juden, die an die 10 Geboten festgehalten haben, die hat er töten lassen. Ne? Und dann kam es während seiner Herrschaftszeit zu den Makkabäer-Aufständen in der Folge und dann konnten die Juden für kurze Zeit diese Herrschaft der Syrer abschütteln. Aber schon wenige Jahre später kamen die Römer ins Land, gell? 63 vor Christus, habe ich hier mal erwähnt. Ne? Und mit den Römern kam es zu einem ganz entscheidenden Wendepunkt. Was passierte unter den Römern? Ne? Wir haben in die Zeit des Römischen Reiches hinein, kam wer in Israel zur Welt? Jesus, oder? Na, Jesus kam in dieser Zeit der römischen Herrschaft zur Welt, gell? Und 32 nach Christus, auch das kann man übrigens anhand der biblischen Zeitangaben rekonstruieren, sogar bis auf den Tag. Ja? Es war der 15. Nisan, wurde Jesus gekreuzigt. Ja, man kann das anhand dieser Angabe der Jahrwochen im Buch Daniel, kann man das ganz exakt berechnen, bis auf den Tag. Und wenn man das rechnet, von diesem Startdatum, das angegeben ist im Buch Daniel, dann kommt man tatsächlich exakt in diese Karwoche im Nisan 32 nach Christus. Also das ist phänomenal, was für Verheißungen und Prophetien es in der Bibel eigentlich gibt. 32 nach Christus kam es dann zu einer entscheidenden Situation. Jesus wurde vom Volk Israel verworfen und anschließend gekreuzigt. Und sie standen, und das ist dramatisch, wenn wir mal aufschlagen, Matthäus 27, Vers 25, na, da sehen wir die Juden vor dem Palast des Pontius Pilatus, und darf gerne jemand vorlesen. Sie haben auf der einen Seite gerufen, na, als Pontius Pilatus sagt, das ist euer König, sagt er, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Das heißt, sie haben sich selbst dem Kaiser von Rom verschrieben und jetzt treffen sie eine ganz dramatische Aussage. Matthäus 27, Vers 25. Darf gerne jemand vorlesen.
Die Schuld an seinem Tod soll auf uns und unsere Kinder fallen.
Also, du hast eine sehr moderne Übersetzung. Die Schuld an seinem Tod soll auf uns und unsere Kinder fallen. Hat jemand anders übersetzt?
Der antwortet, das ganze Volk sagt, komm über uns und über unsere Kinder.
Super. Da antwortete das ganze Volk, Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das ist ein schrecklicher Fluch, den sie auf sich selbst gelegt haben, oder? Die wissen, dass Jesus unschuldig ist. Na? Ja. Und die nehmen es in Kauf und sagen, die Schuld soll auf uns liegen. Kann ich diese Schuld tragen? Nein. Und das, was die Juden hier geschrien haben vor dem Palast des Pontius Pilatus, hat sich in grausamster Weise erfüllt, wie wir jetzt gleich sehen werden. Na, sie haben den Messias verworfen und in der Folge, weil sie den Messias verworfen haben, hat Gott sie auch verworfen. Der kann gar nicht anders. Warum? Was hätte der Messias richten sollen? Was hätte Jesus richten sollen? Wozu kam Jesus? Zum Retten. Das Problem ist ja die Sünde, oder? Na, und wenn sie den Retter verwerfen, der Einzige, der mit der Sünde fertig wird, dann bleibt mir nur noch...
Die Sünde bleibt.
Also, ne? Dann kommt die Strafe, dann kommt das Gericht. Das Interessante ist, dieses Gericht, das jetzt über Israel kommt, war von Gott nicht gedacht, um Israel zu vernichten, sondern was ist noch immer Gottes Wunsch? Jawohl, dass es sich irgendwann doch noch zu ihm wenden. Das heißt, auch in diesem Gericht ist noch immer ein Ringen Gottes um sein Volk. Aber es ist ein furchtbares Gericht, was jetzt hereinbricht. Wenn wir mal aufschlagen, ich habe es ja aufgeschrieben, 3. Mose 26, darf mal gerne jemand lesen, die Verse 31 bis 33. Und die zweite Gruppe darf mal aufschlagen, 5. Mose 28. Und dort die Verse 64 bis 67. Wer hat 3. Mose? Darf gerne jemand vorlesen?
Ich werde eure Städte zur Einöde machen und eure Heiligtümer verwüsten und werde euren lieblichen Geruch nicht riechen. Ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter den Nationen zerstreuen und werde das Schwert ziehen hinter euch her. Euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Einöde.
Wahnsinn! Das hat Gott vorausgesagt. 1600 Jahre vorher hat er ihnen gesagt, was passieren wird, wenn sie den Messias verwerfen, oder? Was steht hier? Ich werde eure Städte zur Einöde machen. Und das ist passiert. Na, wir werden gleich sehen, wie sich das dann erfüllt hat, aber wir wissen es ja heute schon. Na, in der Folge der Verwerfung des Messias und der Kriege, die dann über Israel hereinbrachen, wurde Israel zu einer Wüste. Die Städte lagen verlassen. Und wird zerstört. Ne? Ich werde eure Städte zur Einöde machen und eure Heiligtümer verwüsten. Ist das passiert? Was ist mit dem Tempel passiert? Der Tempel wurde zerstört. Der Tempel wurde vernichtet, oder? Ne? Kein Heiligtum mehr. Und werde euren lieblichen Geruch nicht riechen, ne? Weil sie jetzt keine Opfer mehr bringen können, oder? Im ersten jüdisch-römischen Krieg, ne, der 73 nach Christus dann endete, ne, 66 nach Christus begonnen, also 33 Jahre nach dem Tod des Messias, ne, wurde Israel so furchtbar zerstört, da wurde auch der Tempel zerstört, danach hörte der Opferdienst im Tempel auf. Es gab keinen Tempel mehr, keinen Opferdienst. Da waren aber noch viele Juden im Land zu dem Zeitpunkt. Ne. Es gab dann, wenn ihr in euren Zettel schaut, um 132 bis 135 nach Christus einen zweiten Aufstand unter einem Mann, der hieß Jesus Bar Kochba. Und das ist ganz interessant, Bar im Aramäischen heißt Sohn, Kochba kommt von dem Wort für Sterne, das heißt Jesus, der Sohn der Sterne. Gell? Das heißt, er hatte den Namen, als wäre er der Messias. Und da hat Jesus mal vorausgesagt, wenn einer kommt in seinem eigenen Namen, dem werdet ihr glauben. Aber mir glaubt ihr nicht. Hat sich sogar wörtlich erfüllt. Gell? Jesus Bar Kochba, Jesus der Sternensohn. Und er hat die verbleibenden Juden in einen zweiten furchtbaren Aufstand gegen die Römer geführt, gell? Und in diesen zwei Aufständen 66 bis 73 nach Christus und 132 bis 135 nach Christus, die ich hier auch erwähnt habe, eben auf den Blättern, kamen in etwa 1,5 bis 2 Millionen Juden im Land um. Und Jerusalem, haben wir vorhin gesehen, hörte auf zu existieren, oder? Wie hieß Jerusalem fortan? Das war Aelia Capitolinum, oder? Können wir uns noch erinnern, ne? Diese für den Jupiter geweihte Stadt.
Und dann wurde es Israel genannt.
Ja, nicht mehr Israel, sondern? Wie hat er es dann genannt? Nicht mehr Israel, aus Israel wurde jetzt?
Palästina.
Ja? Aus Israel. Das ganze Land hörte buchstäblich auf zu existieren. Und um Jerusalem herum wurde in großer Sperrzone eingerichtet, die 200 Jahre in etwa Bestand hatte, in die kein Jude auch nur einen Fuß setzen durfte. Hat sich genauso erfüllt, wie es hier steht. Ja? Wenn wir mal aufschlagen, 5. Mose 28, wer hat 5. Mose, darf gerne vorlesen.
5. Mose 28 von Vers 64 an. Mhm. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Welt bis ans andere. Und wirst da selbst anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, Holz und Stein. Dazu wirst du unter denselben Völkern kein bleibend Wesen haben. Und deine Fußsohlen werden keine Ruhe haben. Denn der Herr wird dir da selbst ein bebendes Herz geben und verschmachtete Augen und eine verdorrte Seele, dass dein Leben wird von dir schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Des Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Und des Abends wirst du sagen, ach, dass es morgens wäre. Vor Furcht deines Herzens, wie dich schrecken wird und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst.
Na, also wenn wir jetzt das noch zu dem, das ist nur ein Ausschnitt, man muss das Kapitel mal ganz lesen, das ist so gewaltig, na, was Gott vorausgesagt hat in diesem Kapitel, auch diese Zerstörung der Städte, wie wir sie gerade im 3. Mose schon gelesen haben, und dann aber nicht nur eine Zerstörung der Städte, sondern auch ein Vertreiben des Volkes unter alle Völker der Welt. Und genau das passierte in der Folge dieser beiden jüdisch-römischen Kriege. Ne? Die Juden wurden vertrieben aus Israel unter die Völker dieser Welt. Ne? Und die Städte und Israel wurden wüst zurückgelassen. Ich lese euch mal einen Ausschnitt vor. Als 1867 Mark Twain, wem ist Mark Twain ein Begriff? Was hat er geschrieben?
Tom Sawyer.
Tom Sawyer. Ne? Mark Twain hat aber nicht nur Tom Sawyer geschrieben, der hat zum Beispiel auch Reiseberichte geschrieben. Und der war 1867 in Palästina unterwegs und hat in seinem Buch Innocence Abroad, hat er geschrieben, über seine Reise durch Israel. Und jetzt lese ich mal einen Ausschnitt aus diesem Kapitel vor, das er dort geschrieben hat. Und dort schreibt Mark Twain, von allen trostlosen Gegenden ist, glaube ich, Palästina die ödeste. Die Hügel sind kahl von einer stumpfen Farbe und haben nichts Malerisches an sich. Die Täler sind unansehnliche Einöden, an deren Rand einige kümmerliche Sträucher wachsen und den Eindruck von Trauer und Verzweiflung erwecken. Das Tote Meer und der See Genezareth liegen starr in einer monotonen Abfolge von Hügeln und Ebenen, wo das Auge von keiner freundlichen Farbe erquickt wird. Es findet nichts, was es fesselt. Es ist keine liebliche Landschaft, die unter einem purpurnen Schleier dahinträumt oder auf der die Schatten der Wolken dunkle Tupfer setzen. Die Umrisse sind hart, jede Linie zeichnet sich scharf ab und es gibt keine Perspektive. Entfernung bewirkt hier keine Verzauberung. Es ist ein trostloses Land, ohne Hoffnung gebrochen. Palästina sitzt in Sack und Asche. Darüber lastet schwer der Fluch, der seine Felder verdorren ließ und eine Totenstarre über das Land legte. Nazareth ist verlassen an der Jordanfurt, an der das Volk Israel mit Freudenliedern das verheißene Land betrat, findet man nur ein verwahrlostes Lager von Beduinen der Wüste. Jericho, die verfluchte Stadt, liegt als Ruine da. Nichts hat sich geändert, seit Josua sie durch ein Wunder vor 3000 Jahren zerstörte. Bethlehem und Bethanien haben in ihrer Armseligkeit und Erniedrigung nichts mehr an sich, das daran erinnert, wie sie einmal die Ehre der Gegenwart unseres Erlösers hatten. Der Ort, an dem die Hirten ihre Herden bei Nacht bewachten, an dem die Engel sangen, Frieden auf Erden, wird von keinem lebenden Wesen bewohnt. Das Auge kann sich an nichts erfreuen. Das berühmte Jerusalem selbst, der klingendste Name in der Geschichte, hat seine alte Größe verloren, ist zu einem armseligen Dorf geworden. Das ist nur ein Ausschnitt. Was hat Gott vorausgesagt, was wird mit dem Land geschehen? Es wird verwüstet. Ja, dieses Land, in dem er gesagt hat, darin Milch und Honig fließen. Ja, das ein wunderbares, fruchtbares Land war. Mit der Vertreibung der Juden ging dieses Land völlig zugrunde und es wurde buchstäblich zur Wüste. Die Städte vernichtet, das Land vernichtet. Und die Juden selber mussten fliehen. Fliehen unter die Völker. Und jetzt haben wir gerade eben gelesen, ne? Was hat Mose ihnen vorausgesagt, was passieren wird unter den Völkern? Was werden sie dort haben? Ein bebendes Herz. Angst, oder? Verfolgung. Und das hat die Juden getroffen in den Jahren von 70 nach Christus, ne, von dieser Vertreibung durch die Römer bis in die heutige Zeit, haben in diesen Verfolgungen, die über die Juden hereingebrochen sind, in Summe in etwa 13 Millionen Juden ihr Leben gelassen auf gewaltsame Weise. Der Gipfel dieser 13 Millionen lag wo? Im Holocaust, ne? Durch Adolf Hitler mit 6 Millionen getöteter Juden. Aber das muss man sich mal vorstellen. 13 Millionen Juden. Egal, wo die Juden hinkamen, sie lebten in Angst, oder? Wenn irgendwas passiert ist, wer war schuld? Die Juden. Na, da gibt es, interessant, wenn man beim Joachim Langhammer, gibt es ein Buch, das heißt, was wird aus dieser Welt? Und da hat er mehrere Seiten Auflistungen drin mit Judenverfolgungen in den Völkern und den Toten, die es dann gegeben hat. Oder es ist nur ein Ausschnitt. Wenn man die zusammenzählt, kommt man noch lange nicht auf die knapp 13 Millionen. Dieses Volk hat die Verwerfung des Messias furchtbar gebüßt, oder? Was haben sie gerufen? Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und es ist in schrecklicher Weise in Erfüllung gegangen. Und Gott hat all diese Dinge vorausgesagt. Ne? Wir sehen das, gell? Und er hat ihnen auch vorausgesagt, dass sie ihr Land verlieren werden. Na, wenn wir beispielsweise die Stelle, wir schauen es jetzt nicht an, das geht zu weit heute Abend, ne, im Hosea, die ich hier angegeben habe, lesen würden, Hosea 3, die Verse 4 und 5, da hat er ihnen vorausgesagt, dass sie ohne Staat sein werden, ohne König. Dass sie staatenlos sind. Und das waren die Juden über Jahrhunderte, über Jahrtausende, gell, vertrieben aus dem eigenen Land, keinen eigenen Staat mehr. Er hat ihnen vorausgesagt, dass sie kein Heiligtum mehr haben werden, kein Opfer mehr bringen können. Das ist alles in Erfüllung gegangen. Ganz wörtlich, so wie es Gott gesagt hat. Ja. Und er hat diese schreckliche Verfolgung vorausgesagt. Aber er hat ihnen noch etwas vorausgesagt. Wenn wir einmal aufschlagen in Jesaja und dort im Kapitel 6 und mal die Verse 8 bis 13 oder 9 bis 13 lesen. Was hat Gott ihnen noch vorausgesagt? Sie werden vertrieben werden unter die Völker, sie werden Verfolgung leiden, das Land wird verwüstet werden. Ne? Aber er hat noch etwas vorausgesagt. Jesaja 6, Verse 9 bis 11. Darf gerne jemand vorlesen?
Und er sprach hier hin und spricht zu diesem Volk: Höret und verstehet nicht. Sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lasse ihre Ohren hart sein, blende ihre Augen, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich bekehren und genießen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis dass die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Leute und das Feld ganz wüst liege. Denn der Herr wird die Leute fern wegtun, dass das Land sehr verlassen wird. Und ob noch der zehnte Teil drin bleibt, so wird er abermals verheert werden. Doch wie eine Eiche und Linde, von welchem beim Fällen noch ein Stamm bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stamm sein.
Was sagt Gott seinem Volk hier voraus? Na, selbst wenn ein Zehntel im Land bleibt, es wird wieder vernichtet werden. Aber, was sagt er voraus? Es wird was geben? Einen ganz heiligen kleinen Rest. Und genau das erleben wir. Wenn wir jetzt nach Israel schauen, in die Geschichte, dann war der Großteil der Juden, ne, fast vollständig vertrieben. Das Land verheert, vernichtet. Aber es gab immer einen kleinen Überrest im Land. Den gab es über all die Jahrhunderte, über all die verschiedenen Herrscher, die dann kamen. Es gab immer einen kleinen Überrest Juden im Land. Genau wie es Gott vorausgesagt hat. Das heißt, das Land war niemals ganz frei von Juden. Das heißt, es gab immer welche, die noch im Land waren, das ihnen auch gehörte. Und das ist ganz bemerkenswert, die vier Zentren dieser Juden in dieser Zeit, ich habe die mal hier aufgeschrieben, auf dem Zettel, das war Jerusalem, Hebron, Tiberias und als viertes Safed. Und bemerkenswert ist, wenn man sich die zwei Städte anschaut, wo liegt denn Jerusalem und Hebron heute? In welchem Gebiet? Wo liegen Jerusalem? Bitte? Ich kann es leider nicht verstehen. Wo liegen Jerusalem und Hebron heute? Im Westjordanland. Und was sagt die UNO und die Völkergemeinschaft? Im Westjordanland, da steht den Juden nicht zu. Aber über 2000 Jahre lebten dort schon Juden. Das ist schon bemerkenswert, oder? Wie kann dann jemand dahergehen und sagen, das steht ihnen nicht zu? Da waren sie all die Zeit zu Hause. Selbst in dieser Zeit der Vertreibung. Na, das ist ganz interessant, gerade Jerusalem und Hebron. Interessant ist aber auch, wenn wir noch einmal diese Stelle in 3. Mose 26 anschauen, ich weiß nicht, hat die vielleicht noch jemand aufgeschlagen? Da steht nämlich noch etwas drin. Nicht nur, dass die Juden im Land sein werden, sondern wenn wir noch mal 3. Mose 26 und dort den Vers 32 lesen, hat es noch jemand aufgeschlagen und darf er gerne vorlesen?
Also will ich das Land wüst machen, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich davor entsetzen werden.
Dass eure Feinde, die darin wohnen, nicht nur Juden werden in dem Land sein, sondern auch ihre Feinde werden darin wohnen. Und auch das finden wir bestätigt in der Geschichte. Nachdem die Juden in der großen Mehrheit vertrieben waren, war das Land ja nicht ganz bevölkerungsfrei, sondern ihre Feinde lebten noch dort. Die immer schon die Juden vertreiben wollte. Ja? Das heißt, das ist ganz interessant. Das heißt, Feinde sind auch im Land. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Wenn wir nochmal in dieses Jesaja-Stelle schauen, 6, die Verse 9 bis 11 und mal die Verse 10 und 11 noch einmal anschauen. Da war ja die Rede davon, dass Jerusalem zerstreut werden wird. Und dann war die Rede davon, Israel, dass Gott den Israeliten das Herz verhärten und verstocken wird, dass sie sich nicht bekehren, ne? Dass sie hörend doch nicht sehen. Und dann fragt der Jesaja, wie lange, Herr? Und jetzt achtet mal auf die Aussage Gottes. Wie lange geht diese Verstockung der Juden? Und was wird dann passieren?
Er sprach, bis dass die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Leute, und das Feld ganz wüst liegen.
Und der Herr die Menschen weit entfernt hat, und die Verlassenheit inmitten des Landes groß ist. Das heißt, was wird dann passieren? Dann wird diese Verstockung am Volk aufhören. Und jetzt passiert etwas Interessantes, ne? Am Höhepunkt sozusagen der Zerstreuung, etwa ab dem 19. Jahrhundert, hat etwas begonnen unter den Juden, was man bis dahin noch nie erlebt hat. Bis dahin gab es hin und wieder einzelne Juden, die sich bekehrt haben. Und seit dem 19. Jahrhundert gibt es eine richtige Erweckung unter den Juden. Allein in den USA leben heute in etwa 250.000 messianische, also Jesusgläubige Juden. Das heißt, in einem solchen Maß, wenn man das mal alles hochrechnet auf die Menge der Juden insgesamt, die ja relativ überschaubar ist im Vergleich zu vielen anderen, ist das eine richtig deutliche Erweckung, wenn man da schaut, was sich seit dem 19. Jahrhundert unter den Juden getan hat. Es gibt immer noch einen großen Rest, der Jesus noch nicht angenommen hat. Und das wird auch noch so bleiben, bis Jesus, bis am Ende der Trübsal, dann der Überrest, der diese Trübsal überlebt, sich ad hoc bekehrt. Aber es ist gewaltig, dass genau das passiert ist. Diese Verstockung und Vertreibung läuft auf diesen einen Punkt zu, bis die Juden anfangen, sich zu bekehren. Und genau das war der Wendepunkt. Ab dem 19. Jahrhundert erleben wir tatsächlich eine Erweckung unter den Juden und jetzt passierte etwas ganz Neues. Wenn wir einmal Hesekiel aufschlagen, nur diese eine Stelle, wir können nicht alle anschauen, Hesekiel 11, Vers 17 von mir aus. Ich habe hier mehrere angegeben. Also es ist schon bemerkenswert, wie Gott all diese Dinge ganz exakt vorausgesagt hat. Hesekiel 11, Vers 17, darf gerne wieder jemand vorlesen.
Darum sage, so spricht Gott der Herr, ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid, und will euch das Land Israels geben.
Das ist interessant. Oder? Gott hat den Juden jetzt vorausgesagt, und das ist das, was dann eingetreten ist. Es begannen diese Erweckungen unter den Juden, und mit diesen Erweckungen im 19. Jahrhundert parallel begann eine Sammlung der Juden, werden wir gleich sehen. Ja? Und zwar, wo hat Gott verheißen? Wohin will er sich sammeln? Von wo nach wo? Was steht hier? Aus den Völkern, wohin? In das Land Israel. Oder? In das Land Israel. Das ist ganz interessant, denn es gab mit Blick auf die Juden immer wieder Ideen, wohin könnte man denn die Juden verpflanzen? Und da gab es insgesamt in etwa 17 Ideen. Da war Vietnam vorgeschlagen, da war Brasilien vorgeschlagen, da wurde Madagaskar vorgeschlagen oder Suriname. Da gab es jede Menge Ideen, wohin man den Juden, die Juden packen könnte und ihnen einen Heimatstaat gibt. Aber Gott hat versprochen, ich werde euch sammeln in euer Land Israel. Ich werde euch euer Land Israel geben. Und genau das hat Gott erfüllt, oder? Na? Und zwar aus aller Welt, wie er es gesagt hat. Wenn ich habe hier mal auf dieser Liste, ich kann das jetzt nicht alles durchgehen, wenn ihr mal auf diesem Blatt schaut, da heißt es zum Beispiel aus aller Welt, Beispiel aus dem Norden. Ne? Jeremia 31,8 berichtet darüber. Und so kamen viele Juden aus Russland, Polen, der Ukraine. Da ist zum Beispiel die Rede im Hesekiel, dass er von den Ländern rings um Israel sie sammelt. Das ist geschehen. Na, aus den islamischen Ländern rings um Israel. Ich habe hier nur zwei Beispiele angegeben. Marokko mit 270.000 Juden. Na, oder auch der Irak mit über 150.000. Da ist Europa erwähnt in Jesaja Kapitel 11. Oder ich werde euch sammeln aus Europa. Da steht natürlich nicht Europa, sondern da steht Iyim im Hebräischen. Ne? Da stehen die Inseln. Und dieser Begriff für die Inseln im Hebräischen, der bezeichnet die Inseln des Mittelmeerraumes, die zu Europa gehören. Ne? Das heißt, die stehen für Europa. Ich werde euch sammeln aus Europa. Gell? Und da ist sogar, und das ist hochinteressant, in Jesaja 49 sogar die Rede von China. Ne? Da steht von den Sinitern und dieser Begriff Sin im Hebräischen, dieses Land, hat schon Delitzsch, der Kommentator damals, auf die Provinz Sin in China gedeutet und tatsächlich ist im heutigen Hebräisch Sin der Ausdruck für China. Ja? Und dann ist das in Erfüllung gegangen 1949 und in den folgenden Jahren, ne? Dass Juden aus China, da gab es ja auch jüdische Gemeinschaften, zurückgewandert sind nach Israel. Gott hat das alles vorausgesagt. Da könnte man noch viele, viele Länder aufzählen. Gott hat es vorausgesagt. Ne? Das ist hochinteressant. Und da hat er sogar vorausgesagt, auf welche Weise, wenn wir in den 107. Psalm beispielsweise schauen, da hat er vorausgesagt, dass er sie auf Schiffen nach Hause bringen wird. Oder wenn wir in Jesaja 60, Vers 8, die müssen wir mal aufschlagen, diese Stelle, uns anschauen. Ne? Darf mal gerne jemand vorlesen. Jesaja 60, Vers 8. Das ist ganz bemerkenswert. Darf gerne jemand vorlesen, Jesaja 60, Vers 8.
Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen, um die Tauben zu entschlägen?
Ja, wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen, oder? Und wie Tauben zu ihren Schlägen. Und da haben die Rabbiner immer gedacht, das ist ein Wunder. Da muss ein Wunder geschehen, weil die bewegen sich durch die Luft. Ja, wie ist das geschehen? Wir wissen es heute. Durch Flugzeuge. Und da gab es ganze Operationen, in denen Zehntausende von Juden ausgeflogen wurden. Ich habe nur zweimal hier auf dem Blatt erwähnt, Operation Adlerflügel, in der die gesamte jüdische Gemeinschaft aus dem Jemen ausgeflogen wurde. 50.000 Juden per Flugzeug heimgebracht nach Israel. Oder wir denken an die Operation Babylon, die ich hier erwähnt habe, mit über 100.000 Juden, die aus dem Irak eingeflogen wurden, nach Israel. Gott hat sein Wort erfüllt. Bringe euch heim. Ne? Und, also das ist schon bemerkenswert. Und wir gehen weiter. Ne? Wie viele Juden wird er heimbringen? Auch das ist beschrieben in der Bibel ganz klar. Da ist die Rede davon, dass er alle nach Hause bringen. Da, wenn wir auf die nächste Seite gehen. Er wird alle Juden nach Hause bringen. Das wird sich im tausendjährigen Reich vollenden. Bis heute sind in etwa 3 Millionen Juden nach Hause gekommen. 3 Millionen, die aus den Ländern dieser Erde, aus über 130 Ländern nach Israel eingewandert sind. Gott hat sein Wort erfüllt. Ist das nicht ganz gewaltig? Es war alles vorausgesagt. Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt jetzt angeschaut. Gell? Und dann stellt sich die Frage, wie? Wenn wir mal aufschlagen, noch ganz kurz im Jeremia, Vers Kapitel 16, und dann nähern wir uns langsam den Palästinensern nämlich jetzt, Verse 14 bis 16, da beschreibt Gott im Vers 16, wie er sie nach Hause bringen wird. Wenn wir mal nur den Vers 16 lesen, ne? Da heißt es, siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, dass sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, dass sie sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und den Felsenklüften. Und dann ist genau das geschehen, ne? Ab dem 18. Jahrhundert, ich habe es hier aufgeschrieben auf eurem Zettel, kamen die Fischer, ne? Ein Fischer, der fischt mit einem
Netz
oder mit einem Köder, ne? Aber der zieht sie raus. Gell? Und da gab es einen Zug, für die Juden nach Israel zu kommen, nennt man den Zionismus. Na, der startete in der Mitte des 18. Jahrhunderts um 1750 rum, gell, und dauerte ungefähr bis 1883. Das war der Zionismus. Na? Und da kamen die ersten Juden nach Israel zurück. Aber das waren noch nicht viele. Und dann kamen die Jäger. Was sind denn die Jäger? Er sagt Fischer und dann schicke ich die Jäger. Zuerst kam der Zionismus, dieses Aufwachen, wir wollen heim ins Land der Väter. Und dann kamen die ersten Juden nach Hause zurück, aber das waren noch nicht viele. Und dann kamen die Jäger. Was sind denn die Jäger? Das sind Judenverfolgung, ganz genau. Jetzt kamen massive Judenverfolgung. Das begann 1882, na, als Zar Alexander II. Ermordet wurde. Und in dieser Gruppe von Leuten, die für die Ermordung Alexanders II. Verantwortlich war, da gab es eine jüdische Person. Und daraufhin hat sich der Zorn gegen die Juden gerichtet. Und es kam zu einer schrecklichen Judenverfolgung in Russland. Und in der Folge dieser schrecklichen Judenverfolgung haben sich Zehntausende, ich habe es ja aufgeschrieben, ungefähr 25.000 Juden auf den Weg nach Israel gemacht. Da dieser Gedanke, jetzt nach Israel gehen zu können, wo kam der her? Durch den Zionismus. Jetzt hatten sie wieder ein Ziel vor Augen, dahin können wir gehen. Und so machten die sich auf den Weg. Ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben, es gab mehrere solcher Einwanderungswellen. Das hebräische Wort dafür ist Aliyot. Und ich habe hier diese fünf größten Einwanderungswellen aufgeschrieben, wenn man sich die mal anschaut. Und am Schluss als sechste diese Aliyah B. Deswegen Aliyah B, weil es eine illegale Einwanderung war. Wir werden das gleich noch sehen. Während der Zeit des Holocaust haben die Briten den Juden fast vollständig verboten, das war ja ein britisches Mandatsgebiet, nach Israel zu fliehen. Die Briten wussten, dass die Juden in Deutschland getötet werden und haben ihnen trotzdem den Zutritt ins Land Israel verweigert. Aus Angst vor den arabischen Staaten. Das muss man sich vorstellen. Die Amerikaner waren gar nicht besser. Die Amerikaner haben genauso die Juden wieder nach Hause geschickt. Nicht alle, aber manche. Nein, wir denken nur an die Bremen, die mit einem ganzen Schiff voller Juden, das in die USA kam und das wieder zurückgeschickt wurde.
Waren sie auch nicht besser als
Nein, die wussten genau, was mit den Juden hier passiert. Ja. Also das ist schon dramatisch. Hitler hatte den Alliierten damals angeboten, als er die ungarischen Juden deportieren wollte, dass sie einen Juden für $2 kaufen können. Für 1 Million hätte ich 500.000 Juden kaufen können. Und wie viel haben sie gekauft?
Keinen
einzigen. In dem Wissen, dass sie getötet werden. Ja. Das mindert gar nichts an der Schuld der Deutschen am Holocaust, bitte, gell? Das mindert überhaupt nichts. Aber der Rest der Welt hat mit Schuld. Das ist die Realität. Das ist Geschichte. Das ist Geschichte, die wird aber gerne ausgeblendet. Ne? Also, aber interessant ist, dass natürlich genau dadurch, durch diese Jäger, Gott hat genau das vorausgesagt, oder? Die Juden heimgetrieben wurden förmlich ins Land Israel. Und dann nach 1948 bis heute in Summe nochmal knapp 2,7 Millionen diese Masseneinwanderung aus aller Welt. Ich habe hier nur mal ein paar erwähnt, wie zum Beispiel diese 650.000 Juden aus arabischen Ländern oder 560.000 aus Europa. Wichtig ist, wenn wir mal auf die nächste Seite blättern, der Großteil der Juden kam im Unglauben nach Hause. Das ist ganz wichtig. Hesekiel berichtet es, die große Bekehrung wird erst stattfinden, aber es gibt eine Erweckung unter den Juden. Und jetzt ist es interessant. Noch heute werfen die Palästinenser und Araber den Juden vor, die haben ja dann nach kamen da in Massen und haben uns das Land weggenommen. Aber in Jeremia stand, wir werden die Stelle jetzt nicht mehr, aber ihr könnt ja gerne daheim nachlesen, stand, dass sie das Land kaufen werden. Und wisst ihr, was passiert ist, als die ersten Juden ins Land kamen? Dieses verödete Land, von dem Mark Twain geschrieben, das war wie eine Wüste. Ne? Die Jezreel-Ebene war ein Sumpf mit Mücken. Unter dem Einsatz von vielen, vielen Menschenleben haben sie diese Ebene trockengelegt und zu einer fruchtbaren Ebene gemacht. Aber dieses Land haben sie gekauft. Die haben weite Teile des Landes gekauft zu völlig überhöhten Preisen. Aber sie haben sie gekauft. Kann ich denn doch sagen, sie haben es weggenommen? Das ist absurd. Aber welcher Politiker redet davon, dass die Israeliten Land gekauft haben? Welcher Politiker sagt das? Und zwar interessanterweise kann man das sogar nachlesen, gerade um Jerusalem und im Stamm Benjamin, und da liegt heute das Westjordanland zum Teil. Da haben sie Ländereien gekauft, die gehören ihnen.
Aber
Aber da wohnt hier keiner.
Nein.
Aber die haben das von den Arabern dann gekauft.
Die haben das gekauft. Die, haben das gekauft.
Die selber haben die ja dort nicht gelebt.
Die Araber?
Ja.
Manche schon, manche nicht. Ne? Es waren halt Besitzer, wahrscheinlich irgendwelche Scheichs, dort, die wahrscheinlich viele Ländereien hatten. Ne? Okay. Und die haben das gekauft. Und jetzt dürfen sie es zum Teil nicht mal behalten. Ist schon verrückt, oder? Ne?
Das war damals ja eigentlich wertloses
Land. Das war wertloses Land. Ne? Das ist das Israel, und da kommen wir jetzt noch drauf, das war alles verheißen, oder? Und das zeigt uns dann auch, was dieses Land jetzt für einen Wert hat. Amos hat vorausgesagt, wir können, wie gesagt, diese Stellen jetzt nicht anschauen, wir müssen uns die Zeit davon läuft. Ne? Amos hat vorausgesagt, dass wenn das Volk Israel zurückkommen wird, gell, dann wird das Land wieder aufblühen. Ne? Er hat vorausgesagt, ihr könnt das nachlesen in Amos 9, dass sie die Städte wieder aufbauen werden, dass sie Weinberge pflanzen werden, dass sie Fruchtplantagen haben werden. Und genau das ist geschehen. Ja? Als die Israeliten zurückkamen, die Wüste, wie es Hesekiel vorausgesagt, blühte plötzlich wieder auf. Die Juden haben in Israel bis heute in etwa 230 Millionen Bäume auf 80.000 Hektar Land gepflanzt. Die haben das ganze Klima in diesem Bereich verändert. Und die haben dieses Land wieder zu einem fruchtbaren Land gemacht. Fast schon zu einem, ich möchte fast sagen, einem Paradies. Ne? Ich habe es hier erwähnt, wenn ihr mal drauf schaut, auch jetzt noch werden jährlich ungefähr 2000 Hektar neuer Wald gepflanzt. Israel ist das einzigste Land auf der ganzen Erde, das am Ausgang des 20. Jahrhunderts mehr Waldfläche hatte als am Eingang. Überall wird abgeholzt. Und in Israel wird aufgeforstet. Na? Und das ist bemerkenswert, wenn wir hier zum Beispiel mal schauen, dieses Land, das so öde und so wüst war, gell? Es blüht wieder so, dass heute in etwa 1,4 Milliarden Schnittblumen pro Jahr von Israel aus exportiert werden in andere Länder der Welt. Na, nur als ein Beispiel. Das ist gewaltig. Gottes Wort hat sich so erfüllt an diesem Volk. Aber jetzt kommen wir an den Punkt, wo kommen jetzt aber die Palästinenser her, dieses Palästinenserproblem. Nun, wir haben vorhin schon gelesen, gell? Die Feinde waren ja immer im Land. Und wenn wir jetzt durch die Geschichte Israels gehen, ich habe das hier mal so ein bisschen aufgelistet, dann haben wir verschiedene Völker gehabt, die oder verschiedene Reiche, die dann Anspruch erhoben haben über die Jahrhunderte über Israel. Da waren die Römer, die dann später übergingen in die Byzantiner. Dann kamen die Perser, dann kamen eine erste arabisch-muslimische Herrschaft 634 nach Christus. Dann kam das Reich der Kreuzritter. Na, dann kam eine zweite muslimische Epoche und dann ab 1517, gell, kurz, na, denken wir, was war 1517 noch? Luther, Reformation war 1517 und da standen die Türken ja nicht nur in Israel und haben Israel erobert, sondern wo standen die noch? Vor Wien. Erinnern wir uns, ne? Luther hat ja mobil gemacht gegen die Türken dann auch in seinen Schriften. Gell? Also, 1517 kamen dann die Osmanen und die hatten dieses Reich für ungefähr 400 Jahre, bis dann im Rahmen des Ersten Weltkrieges die Türken kämpften an der Seite, oder das Osmanische Reich kämpfte an der Seite der Deutschen. Gell? Und dann haben die Deutschen den Krieg natürlich verloren, den Ersten Weltkrieg, und damit haben auch die Osmanen verloren und haben Palästina an die Briten verloren. Und es gab damals, 1917, die sogenannte Balfour-Erklärung. Und jetzt wird es spannend. Ich schreibe den mal hin, Balfour, 1917. Das sollte man wissen. Und dieser Balfour hat, das war eine Erklärung, die Briten haben dank eines jüdischen Wissenschaftlers entscheidende Erkenntnisse bekommen für ihre Kriegswaffenproduktion, die ihnen Vorteile brachte, um den Sieg im Ersten Weltkrieg zu sichern. Und aus Dank dafür haben sie über diese Balfour-Erklärung versprochen, dass sie den Juden einen Heimatstaat in Palästina einrichten werden. Das hatten die Engländer versprochen. Das war die Balfour-Erklärung. In der Folge dieser Balfour-Erklärung kam es dann zu einem Völkerbundsmandat. Der Völkerbund war der Vorläufer der UNO und die haben den Israeliten sozusagen die Erlaubnis gegeben, das zu tun. Und sie haben aber als allererstes, da war Churchill, na, der ist vielleicht auch noch manchmal ein Begriff, unter Churchill, wenn wir mal hier schauen, auf dieser letzten Seite, das Land geteilt. Na, wenn wir mal auf der letzten Seite schauen, ist eine Karte, da sehen wir links in hellerem Rosa, rechts in hellerem Rosa Transjordanien und rechts und links im dunkleren Rosaton Israel, oder? Das ganze Gebiet war Palästina. 1921 wurde es dann geteilt. Der rechte Teil, Transjordanien, sollte der Heimatstaat für wen werden? Für die Palästinenser. Also Palästinenser waren ja eigentlich alle, die dort wohnten, auch die Juden. Es gab ja kein eigenes palästinensisches Volk. Das ganze Gebiet hieß Palästina. Aber für die Araber, die dort zu Hause waren, sollte Transjordan wird der Heimatstaat werden. Haben die Palästinenser, wenn man es heute so benennen will, damit einen Heimatstaat bekommen? Ja, ein Riesenland. Das machte 77% der Fläche aus. Also gerecht geteilt war das nicht. Die Israeliten, denen wären, den Juden wären eh schon bloß 23% der Fläche geblieben, nämlich das, was wir hier links sehen. Na? Jetzt kam es aber dazu, dass in der Folge des Zweiten Weltkriegs und Aufstände der Araber, die dort lebten, na, die Juden Probleme bekamen. Die Engländer haben diese Balfour-Erklärung mehr oder weniger als abgeschlossen benannt mit diesem MacDonald-Weißbuch. Das ist dieses Datum 1939 aufgrund des islamischen Widerstandes und haben den Juden verboten, weiter einzuwandern nach Palästina. Und das haben sie auch aufrecht erhalten, als der Holocaust zu Hochtouren lief. Und auch das ist in der Bibel vorausgesagt. Na, wenn wir einmal aufschlagen, den Hesekiel 35, Vers 5, das ist ganz interessante Stelle in diesem Zusammenhang. Da sagt Gott das Gericht voraus über Seir, das Gebirge Seir ist Edom, das ist Jordanien, das ist niemand anderes. Gell? Das war dieser Heimatstaat der arabischen Nationen geworden, der Araber, die in Israel lebten und die jetzt aber einen Aufstand machten und nicht mehr wollten, dass Juden ins Land kommen. Und denen sagt Gott jetzt Gericht voraus und sagt, weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst, und zwar wann, was steht hier? Zur Zeit ihrer Not, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Da hatten die Juden eine große Not, der Holocaust lief. Und sie haben sie dem Schwert preisgegeben. Das ist dramatisch. Es war vorausgesagt, dass das passieren wird. Und da haben die Engländer, die am Anfang so eine tolle Rolle übernommen haben, eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Die haben einfach die Balfour-Erklärung für erledigt erklärt und in diesem MacDonald-Weißbuch mit dieser Erklärung dann die Juden aus Palästina wieder ausgesperrt. Ja? Der Holocaust lief auf Hochtouren, der Zweite Weltkrieg wurde beendet und es kam unter dem Eindruck dieses enormen Leides der Juden, das ganze Elend hat sich natürlich auch erst danach erschlossen, wie dramatisch das alles war. 6 Millionen tote Juden, ich gehe davon aus, dass diese Tiefe die alliierten Staaten nicht wussten, als sie ihre Entscheidung getroffen haben. Sie wussten das, was passiert, aber wie groß es ist, wussten sie sicherlich nicht. Das war so schockierend, dass man gesagt hat, man muss den Juden einen Heimatstaat geben. Na, und man muss dieses Land wieder öffnen. Die arabischen Staaten drumherum und die arabischen Einwohner Palästinas, was werden die gemacht haben? Die haben sich gewehrt dagegen. Und da hat die UNO unter diesem Eindruck, die UNO blieb zwar hart und hat gesagt, wir brauchen jetzt also einen Staat Israel, aber sie haben das Land nochmal geteilt. Das heißt, jetzt gab es zu dem ersten Staat für die palästinensischen Araber einen zweiten Staat für die palästinensischen Araber. Na, und wir können mal schauen, die Karte, die unten auf der rechten Seite ist, da sieht man, dass dieser orangene Teil, das ist das Gebiet, das den Juden jetzt noch zugestanden wurde. Das waren ungefähr 12% des ursprünglichen Gebietes. Der ganze Rest ging an die Araber. Und das ist ganz klar, dieses Gebiet ist so klein, und wenn man sich diese dünnen Streifen anschaut, das ist ein Gebiet, das ist im Kriegsfall nicht mal zu verteidigen. Das ist unmöglich menschlich, so ein bisschen Land zu verteidigen. Die Amerikaner, die haben das gewusst, ne? Und die wollten deswegen auch die Unabhängigkeitserklärung Israels noch stoppen, ne? Aber die anderen Staaten haben es einfach laufen lassen. Was haben die sich gedacht? Wenn wir Israel jetzt die Unabhängigkeit geben, was passiert? Was wird passieren? Krieg. Es gibt Krieg. Und was wird mit Israel passieren? Das Land ist unverteidigbar. Das wird vernichtet und das ganze Judenproblem ist gelöst. Das ist die Realität. Hintergrund an dieser Stelle ist, dass 1945 etwas ganz Interessantes passierte. Ich habe das auch auf den Blättern hier erwähnt. Ne? Das heißt, 1945, wenn ihr hier unten mal schaut, wurde die Arabische Liga gegründet. Und es gab 7 Gründungsstaaten der Arabischen Liga. Na? Die habe ich ja auch erwähnt, wenn ihr mal schaut. Die 7 Gründungsstaaten der Arabischen Liga, zählen wir sie einmal auf. Das ist Syrien, das ist der Libanon, das ist der Irak, das ist Transjordanien, das ist Ägypten und Saudi-Arabien. Genau, und der Jemen. Das waren die 7 Gründungsstaaten. Heute sind es im Übrigen 22 Staaten plus ein paar Beobachterstaaten. Diese 7 Staaten haben sich schon 1945 zusammengeschlossen. Im März 1945 wurde die Arabische Liga gegründet. Na, das, was bedeutet das Wort Liga? Das bedeutet, übersetzt im Duden, Bund. Das heißt so der Arabische Bund. Eine Liga ist ein Bund. Also kommen wir gleich drauf, das ist ganz wichtig. Na, die wurde gegründet, diese Arabische Liga. Die Staaten haben sich zusammengeschlossen mit einem Ziel. Was war das Ziel der Arabischen Liga? Die haben gesehen, na, vor dem Hintergrund dessen, was jetzt langsam offenbar wurde, wie schrecklich das Leid der Juden war, wie die Weltgemeinschaft reagiert, die werden mit Sicherheit den Juden einen Staat geben. Das wollte die Arabische Liga von Anfang an verhindern. Das darf nicht geschehen. Und die haben sich vorgenommen, wir werden alles tun, um zu verhindern, dass es einen Staat Israel gibt. Und wenn es einen Staat Israel gibt, dann werden wir ihn auf der Stelle auslöschen und vernichten. Und jetzt bitte ich euch, wir haben jetzt schon, ist zwar schon ein bisschen spät jetzt am Abend geworden, aber ich hoffe, das können wir noch machen. Schlag mal den 83. Psalm auf. Und das ist gewaltig, was Gott vorausgesagt hat. Wenn wir einmal den 83. Psalm schauen. Und dort einmal die Verse lesen, ab Vers 3. Da ist die Rede von den Feinden Gottes, ab Vers 5, Entschuldigung, darf gerne jemand vorlesen, von Vers 5 bis Vers 9. Oder Vers 3 bis Vers 9, darf gerne jemand vorlesen. 83, 3 bis 9. Bitte.
Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die bei dir sich bergen. Wohlan, sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht.
Was hat die Arabische Liga gesprochen? Lasst uns sie ausrotten. Genau wie hier. Und jetzt lesen wir weiter, bitte, Saskia.
Denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht.
Was haben sie gemacht?
Eine Liga gegründet.
Und jetzt kommt es ganz spannend. Jetzt gehen wir ganz langsam durch, Schritt für Schritt.
Die in den Zelten von Edom.
Wo ist Edom?
Süden.
Jordanien. Das ist der Süden Jordaniens. Weiter, Saskia.
Und die Hagariter.
Die Hagariter. Wo liegen die Hagariter? Wer weiß das? Das sind, kann man nachlesen in der Bibel, die kommen nochmal vor. Die Hagariter sind in Syrien. Weiter.
Gebal.
Gebal ist eine Stadt im Libanon.
Ammon.
Ammon, wo liegt Ammon?
Jordanien.
Jordanien.
Und Amalek.
Amalek, wo ist Amalek? Wo war Amalek zu Hause? Auf der Halbinsel Sinai. Und die gehört wohin?
Ägypten.
Weiter.
Die Philister,
mit denen die Philister, wo sind die Philister? Was sind das? Die
Palästinenser.
Das sind die, die in Palästina gewohnt haben. Die sind hier nicht, gell? Verstehen wir? Die waren zwar kein Gründungsmitglied, aber was haben die gemacht? Die haben die Arabische Liga natürlich unterstützt. Ne? Um die ging es ja. Gell? Also schreibt mal die Philister drunter. Weiter.
Mit denen von Tyrus.
Tyrus liegt wo? Im
Irak?
Nein, in Libanon.
Auch Assur?
Assur in seiner Größe hatte als Hauptsitz welchen Bereich? Den des heutigen?
Irak.
Hat
sich zu ihnen geschlagen. Sie helfen den Söhnen Lot.
Sie helfen den Söhnen Lot. So, jetzt haben wir eins überlesen. Wer fehlt uns noch? Warte mal, einen haben wir jetzt übersehen.
Die Ismaeliter in Vers 6.
Danke, ich habe es noch gar gedacht. Die Ismaeliter in Vers 6, ganz genau. Vers 7, ganz genau. Und wo ist der Ismael zu Hause gewesen? Wo sind die Ismaeliter zu Hause gewesen? Auf der arabischen Halbinsel, oder sind die beiden Staaten? Saudi-Arabien und der Jemen. Merken wir was? Der Psalm 83 hat sich auf den Punkt erfüllt. Das ist gewaltig, oder? Also da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Das ist so krass.
Ja.
Ja? Auch wie das vorausgesagt war. Und wir wollen sie vernichten. Er hatte nur ein Ziel, die Vernichtung Israels. Und genau dazu haben sie sich zusammengeschlossen. Das ist schon krass. Und jetzt kam es, ne? am 14. Mai 1948, wenn ihr in eure Aufzeichnungen schaut nochmal, ne? Da hat Israel seine Unabhängigkeit erklärt. Gell? Der Ben-Gurion, ich habe diesen Ausdruck hier draufgeschrieben aus seiner Rede, die er dann im Radio hielt. Das war diese ganz berühmte Rede. Hier starrt Israel. 2000 Jahre sind vergangen. Und jetzt kommt's: Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand widerstehen. Das war die Aussage des israelischen Ministerpräsidenten Ben-Gurion. 14. Mai 1948. Und am 15. Mai 1948, was passierte? Angriff von diesen 7 Staaten. Mit Unterstützung der Philister, die im Land wohnten. Insgesamt 100 Millionen Menschen, diese Völker, die hinter dieser arabischen Liga standen, umfassten 100 Millionen Leute gegen ein Volk mit einer Größe von gerade mal 650.000. Unvorstellbar. Und jetzt denkt man nochmal zurück an dieses Bild, gell, wie klein dieses Israel war. Und wisst ihr, was passiert ist? Diese massive Übermacht. Die Israelis hatten kaum schwere Waffen, kaum Flugzeuge. Die haben Flugzeuge mehr oder weniger entführt aus westlichen Ländern. Da gibt es ganz kuriose Geschichten dazu, dass überhaupt an Flugzeuge kamen. Na? Dieses kleine Land mit einer Handvoll Soldaten, mit fast keinen Waffen, war in der Lage, diese gewaltige arabische Übermacht zurückzutreiben. Und nach knapp anderthalb Jahren Krieg, 2 Jahren Krieg, hat die UNO eingegriffen und den Krieg beendet. Und Israel hat große Landgewinne gehabt. Die Arabische Liga hat das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und 1967 zum zweiten großen Krieg, Vernichtungskrieg gegen Israel aufgerufen. Das war dann der 6-Tage-Krieg. Und innerhalb von 6 Tagen hat Israel diese gewaltige Übermacht vollständig vernichtet und stand mit seinen Soldaten sogar am Suezkanal. Und da hat die Arabische Liga wieder klein beigeben müssen, um 6 Jahre später, 1973, im Yom Kippur-Krieg, am höchsten Feiertag der Israelis, wo kein Radio läuft, ne, wo die Leute alle in den Synagogen sind, haben sie Israel überfallen, die Juden hatten ein Problem, die konnten nicht mal ihre Reservetruppen alarmieren auf die Schnelle, weil gar keiner am Radio war, das Radio war aus, ne, war ja Feiertag. Und trotzdem haben sie es geschafft, unter schweren Verlusten die Araber zurückzuwerfen, am Ende sogar den Suezkanal zu überschreiten, ne, und Richtung Kairo zu marschieren. Also das war eine gewaltige Sache. Am Ende mussten zum 3. Mal die arabischen Staaten einsehen, dass sie Israel nicht besiegen können. Das war natürlich eine Dramatik. Na, und in der Folge hat dann Israel Folgendes gemacht. In den Jahren danach hat Israel immer wieder Land für Frieden abgegeben. Mit Ägypten haben sie einen Friedensvertrag gemacht. Aber wer hat keinen Frieden mit ihnen geschlossen? Das waren letztlich die Palästinenser. Nun, wo kommen die her? In diesen Kriegen, gerade in dem ersten Unabhängigkeitskrieg, zu dieser Zeit, als die arabischen Staaten über dieses kleine bisschen Israel herfielen, da lebten in diesem Gebiet Israels in etwa 1 Million Araber. Und da haben die Israelis die Araber aufgerufen und haben gesagt, bleibt zu Hause und verhaltet euch still, euch wird nichts passieren. Den Juden, die zum Beispiel in Ost-Jerusalem lebten, das war eigentlich Mandatsgebiet der Briten, also der UNO, die hat sich zurückgezogen, da haben die Jordanier Ost-Jerusalem erobert und das Westjordanland erobert, deswegen hießen sie danach auch nicht mehr Transjordanien, weil sie nicht nur auf der einen Seite des Jordan waren, sondern haben das Trans gestrichen 1950 und hießen dann Jordanien. Na, die haben alle Juden abgeschlachtet, die sie gefunden haben. Und aus dieser 1 Million Araber, die im israelischen Stammesgebiet lebten, haben die Juden gesagt, bleibt zu Hause, euch passiert nichts. Und in etwa 500.000 Araber sind diesem Aufruf gefolgt. Die sind heute israelitische Staatsbürger. Aber ungefähr die andere Hälfte, die floh aus dem Land, die haben gedacht, jetzt warten wir, bis die Übermacht die Israeliten vernichtet hat und dann kommen wir wieder zurück. Und denen hat Israel nach diesem Unabhängigkeitskrieg 1949 den Eintritt ins Land verweigert. Ihr seid geflohen, weil ihr unseren Untergang wolltet. Und ihr dürft nicht mehr in unser Land zurückkommen. Jetzt hätten die ja wohin gehen können? Welches Land hat man ihnen eigentlich schon gegeben gehabt? Schauen wir nochmal auf die Karte. Jordanien. Ne? Aber da gingen sie nicht hin. Ne? Die Jordanier haben sie nicht aufgenommen, sondern man hat sie abgeschoben in Flüchtlingscamps. Und normalerweise, die Israeliten hatten ja auch viele Flüchtlinge. Es sind 3 Millionen sind in der Zwischenzeit ja bis heute nach Israel gekommen, oder? Flüchtlinge aus anderen Nationen. Hunderttausende kamen damals auch nach Israel. Die haben innerhalb von 5 Jahren ihr Flüchtlingsthema beendet. Und das ist die normale Zeitraum. Die Palästinenser, ne? Diese palästinensischen Araber, wurden von keinem der Staaten, in denen sie kamen, angenommen, sondern wurden in Flüchtlingscamps gepackt und da sind sie noch heute. Die sind heute in der 3., 4. Generation Flüchtlinge. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Das kann ich politisch missbrauchen und die arabischen Staaten zahlen keinen Cent für diese Flüchtlinge. Wer bezahlt die? Die UNO. Die UNO. Und wer ist der größte Geldgeber der UNO? Die Vereinigten Staaten. Nein, die Vereinigten Staaten. Ja? Und Europa. Die zahlen die Flüchtlinge, die in der 3., 4. Generation Flüchtlinge sind, obwohl sie gar keine mehr wären. Das ist eigentlich dramatisch. Und jetzt kommt die Frage, haben die eigentlich überhaupt, die haben ja eigentlich gar keine eigene Geschichte gehabt in diesem Land. Die hätten sogar ein Land bekommen, oder? Jordanien. Aber Jordanien will sie gar nicht. Die Ägypter, ne, die den Gazastreifen lange verwaltet hatten, die wollen die gar nicht. Keiner will die. Das ist ein politisches Thema. Und jetzt sind die in diesen Gebieten und jetzt passierte Folgendes. Wenn wir einmal noch, und das damit schließen wir dann, weil wir wollen ja wissen, was sagt die Bibel dazu. Na, wenn wir auf die letzte Seite gehen, biblische Prophetie über die Palästinenser, ganz dieser letzte Punkt. Gell? Dann ist es ganz interessant, die Bibel gibt uns hier ein Licht. Wenn wir nämlich einmal aufschlagen, Zephania 2, die Verse 4 bis 7. Es gibt viele, es gibt mehrere Stellen, aber das ist sicherlich eine der umfassendsten Stellen, Zephania 2, die Verse 4 und 7. Dann sagt uns Gott über diese arabischstämmigen Flüchtlinge etwas voraus. Diese arabischen Palästina-Flüchtlinge. Ne? Da heißt es in Zephania 2, Verse 4 und 7, denn Gaza wird verlassen und Askalon eine Wüste sein. Asdod, am hellen Mittag wird man es vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, der Nation der Keretiter. Das Wort des Herrn kommt über euch, Kanaan, Land der Philister. Und ich werde dich vernichten, dass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird zu Weideplätzen voll Hirtenzisternen und Kleinviehhürden werden. Und es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Sie werden darauf weiden und sich am Abend in den Häusern Askalons lagern, denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihre Gefangenschaft wenden. Da steht schon beschrieben, dass dieses Gebiet den Israeliten wieder zufallen wird. Und jetzt geht es hier ganz konkret um diesen Landstrich am Meer, oder? Gaza, über das wir heute alle reden. Aber da sind mehrere Städte erwähnt. Da ist Askalon, Asdod und Ekron noch erwähnt. Das waren die Hauptstädte der Philister. Und wenn wir in den Unabhängigkeitskrieg schauen, 1948 bis 1949, dann passierte Folgendes. Askalon wurde zur Wüste. Das wurde bombardiert. Das wurde vernichtet. Das wurde dann wieder aufgebaut. Das wurde damals zur Wüste gemacht. Das hat sich erfüllt. Asdod wird am hellen Mittag vertrieben. Das hat sich erfüllt. Im Unabhängigkeitskrieg flohen die Einwohner Asdods, die arabischen Einwohner, in den Süden und haben die Stadt zurückgelassen. Am hellen Mittag vertrieben. Ekron, heißt es, wird entwurzelt werden. Ekron wurde vollständig vernichtet und wurde daneben wieder aufgebaut. Es ist entwurzelt worden. Hat sich alles erfüllt. Aber eins hat sich noch nicht erfüllt. Nämlich was? Gaza wird verlassen werden. Das ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Ja? Wenn wir in den Vers 5 schauen, ich werde dich vernichten und kein Bewohner mehr bleibt, dass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird zu Weideplätzen voller Hirtenzisternen und Kleinviehhürden werden. Ja? Beim Unabhängigkeitskrieg konnte Israel Gaza nicht erobern. Die anderen Prophetien haben sich genauso erfüllt in diesem Unabhängigkeitskrieg. Gaza noch nicht. Das heißt, was noch aussteht für diesen Landstrich, ist, dass Israel den Landstrich Gaza vollständig zurückbekommt. Ob das jetzt geschieht mit dem Konflikt, den wir haben, das wissen wir nicht. Aber wir sehen anhand dessen, was wir heute Abend gesehen haben, gell, wie das sich perfekt fügt in all die Aussagen der Bibel. Und was ist das Problem, dass Gott so handelt an Gaza? Hasst er Gaza? Mag er die Leute nicht? Nein. Was ist das Problem? Warum tut Gott das?
Weil es sein Land ist.
Es ist sein Land. Und was machen die Bewohner Gazas? Okay. Was machen sie? Die geben es nicht her. Die stellen sich gegen Israel. Denkt man doch mal, gell? Na? Die Arabische Allianz oder die Arabische Liga, die wir gesehen haben heute Abend. Die haben sich gegen Gott gestellt. Die haben sich gegen Israel gestellt. Die wollen Israel vernichten. Und was ist Israel? Israel ist Gottes Augapfel. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Das können die alles wissen. Steht alles in der Bibel. All diese Dinge, die wir heute Abend, da gibt es ja noch viel mehr solcher Verheißungen, die haben sich so wörtlich erfüllt, das haben die alles erlebt, die wissen darum. Und jetzt passiert etwas Interessantes und damit wollen wir schließen. Wenn ihr noch einmal in den 83. Psalm schaut. Gott will nicht, der hat ja keine Freude am Tod des Gottlosen. Das steht doch in der Bibel, gell? Sondern was wünscht sich Gott eigentlich vom Gottlosen? Dass er umkehrt und lebt. Und das gilt auch für die Bewohner Gazas. Wir wissen nicht, ob sich jetzt in dem Krieg, das kann ich nicht sagen, diese Verheißung, die in Zephania steht und auch im Psalmen steht sie zweimal drin und auch im Buch Amos, da steht die vollständige Vernichtung Gazas ist voraus. Es wird kommen. Gaza wird vollständig vernichtet werden. Es ist eh schon ziemlich stark vernichtet, ne? Ganz genau, aber noch sind Leute dort, oder? Aber es wird voll und es wird so sein, dass die Israeliten dort wohnen werden. Das haben wir gerade gelesen, gell? In diesem Landstrich am Meer. Aber wenn wir mal in den 83. Psalm noch einmal schauen, mit dieser Arabischen Liga, na, und ich lese mal vor, ab Vers 10, da sagt der Psalmist, tu ihnen wie Midian, wie Sisera, wie Jabin am Bach Kishon, die vertilgt wurden in Endor, die zum Dünger für den Erdboden wurden. Oder? Das heißt, diese Liga, die sich zusammenschließt, um Israel zu vernichten, die läuft in den Untergang. Das wird passieren. Gott wird Gericht halten. Gott wird auch an den Nationen Gericht halten, weil sie sein Volk zerteilt haben. Auch das ist vorausgesagt, gell? Die Joel 4. Na? Mach sie, ihre Edlen, wie Oreb und wie Seb und wie Sebach und wie Zalmunna, alle ihre Herrscher. Weil sie gesagt haben, lasst uns in Besitz nehmen die Wohnungen Gottes. Das wollten sie, oder? Sie wollten Israel in Besitz nehmen. Und das ist ihr Untergang. Das ist Gottes Wohnung. Mein Gott, mach sie wie wirbelnde Blätter, wie Stoppeln vor dem Wind. Wie Feuer den Wald verbrennt und wie eine Flamme die Berge entzündet. So verfolge sie mit deinem Wetter und mit deinem Sturmwind, schrecke sie weg. Fülle ihr Angesicht mit Schande, damit sie, und jetzt kommt's, deinen Namen suchen, o Herr. Und auch das wird passieren. Über all diesen Gerichten an den arabischen Nationen wird was passieren bei manchen? Sie werden umkehren. Das wird es geben. Das ist das, was Gott eigentlich will. Gott will ja nicht, er hat keine Freude am Tod des Gottlosen. Natürlich, wenn sie an ihrem Weg festhalten, dann führt er in den Untergang. Das macht Gott ganz deutlich. Aber der eigentliche Wunsch ist, dass sie umkehren, oder? Lass sie beschämt und weggeschreckt werden für immer und mit Scham bedeckt werden und umkommen und erkennen, dass du allein, dessen Name Herr ist, der Höchste bist über die ganze Erde. Und auch das wird es geben. Und auch heute gibt es ja auch in den Gebieten Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus finden. Und dann dürfen wir beten in dieser heutigen Zeit auf der einen Seite für Israel, dass Gott sein Volk bewahrt und dass er seine Verheißungen erfüllt, oder? Auf der anderen Seite dürfen wir beten, dass in Israel die Menschen zum Glauben kommen. Und wir dürfen beten, auch jetzt, für die Menschen in Gaza. Dass über all dem Schrecklichen, was geschieht, sie nicht festhalten an ihrem Weg gegen Gott, sondern umkehren. Das ist ja das eigentliche Problem, ist, dass sie sich gegen Gott gestellt haben. Dass sie umkehren und den Herrn suchen und gerettet werden. Dann mag das Land am Ende an Israel fallen, aber ihre Seele wird gerettet. Das ist doch das Wichtigste. Ich hoffe, dass ich damit ein bisschen Antwort geben konnte auf die Frage, wie das Ganze, was gerade geschieht, im Licht der Bibel zu sehen ist. Auf der einen Seite, denke ich, haben wir gesehen heute Abend, und wir haben ja nur Ausschnitte angeschaut, schaut euch diese Stellen einfach in Ruhe nochmal an. Das ist gewaltig, wie sich Gottes Verheißungen hier erfüllt haben und was man da sieht. Und Gott hält sein Wort. Und damit dürfen wir auch wissen, wenn das geschehen ist, wird sich auch der Rest erfüllen. Und es ist eine Ermutigung auch für uns, dass wir festhalten daran, uns zu Gottes Volk zu stellen. Israel ist sein Volk. auch wenn die Welt, na, das macht die Bibel deutlich, sich am Schluss geschlossen gegen Israel stellen wird. Gott hält an seinem Volk fest. Wer dich segnet, der wird gesegnet. Und wer dir flucht, der wird verflucht. Und da wollen wir beten, dass Menschen in diesen Ländern, die sich hier verbündet haben gegen Israel, zur Umkehr kommen und gerettet werden. Wir schließen. Das war jetzt ein langer Abend. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe es versucht, so kurz zu fassen, wie es geht. Ich würde sagen, wir beten noch. Vielleicht werden zwei, drei aus unserer Mitte einfach noch zum Abschluss beten.